Arne Vogelgesang. Macht Kunst und war schon bei einigen Kongressen immer mit, wie ich finde, exzellenten Vorträgen. Dabei schaut er sich nach eigener Aussage Dinge an, die Leute im Internet tun, die er selber nicht versteht. Das waren in der Vergangenheit zum Beispiel Nazis, die sich im Internet selber laben, QAnon und Ökofaschismus. Heute ist er wieder da mit einem Vortrag zu Pornokonsum. Macht mal einen unglaublich dicken Applaus für Arne Vogelgesang!
Hallo, hallo, danke schön. Hallo alle schönen Körper hier in diesem ganz normal großen Saal, der mich überhaupt nicht irritiert. Hallo auch an alle Menschen, die an den Geräten sind, irgendwo im Stream oder später in den Medienkonsumationshöhlen ihrer Wahl. Ich eröffne hier den Entertainment Track. Das ist eine große Ehre für mich. Ich bin aber sozusagen das Dreisatt des Entertainment Tracks. Ich hoffe, ihr freut euch auf das Late-Night-Hauptprogramm nach mir. Ein Hinweis vorab, ich spreche über Sexualität, über Körperbilder und über Sucht. Das alles und Pornografie insbesondere ist was unter die Haut gehen kann, auf die eine oder andere Weise. Die Bild- und Videobeispiele, die ich zeige, die sind alle verpixelt, weil wir wissen alle, wie das aussieht. Und ich hoffe, ich kann so darüber sprechen, dass sich niemand unwohl fühlen muss. Aber hört auf euch selber und tut das, was gut für euch ist. Zum Beispiel auch rauszugehen, wenn ihr merkt, das ist jetzt gerade nichts für euch. Jetzt haben wir gerade schon gehört, ich habe schon interessante Talks über Nazis und Nazis gemacht. Das ist Talks, wo man weiß, das ist jetzt was Schlimmes, über das ich rede, jedenfalls aus meiner Position aus. Das hier ist nicht so ein Talk. So, ich rede nicht darüber, wie schlimm Pornos sind. Es geht in diesem Talk auch gar nicht um Pornos an sich, sondern was mich interessiert, ist eine besondere Form der Pornografienutzung, die Gooning heißt. Woher dieser Begriff kommt, klären wir gleich. Gooning ist die Kombination einer Körpertechnik, eines Selbstverhältnisses und einer Beziehung zur Medientechnologie. Diese Sexualform ist nicht auf Männer beschränkt, aber sie ist sehr männlich geprägt. Ich werde die Entstehung davon nachvollziehen, ich werde Beispiele für die Ästhetik der Gooning-Kultur liefern und anschließend anhand von Gooning über ein Verhältnis zur Technik spekulieren. Die Form, in der ich das tue, ist die so wie eines Live-Essays. Das sind die Kapitel hier. Und die Quellen für das, was ich sage, blende ich zwischendurch manchmal unten rechts als Fußnoten ein. Bevor ich richtig anfange und dieses Diagramm hier hinter mir hoffentlich ein bisschen klarer wird, aber kurz ein bisschen Kontext. Es ist nämlich nicht möglich, über Pornografie zu reden, ohne über das Reden über Pornografie zu reden. Dieses Reden bestimmt zum Beispiel, von wem welche Beiträge erwartet werden. Ich als Mann werde in der Regel als Konsument adressiert und spreche deswegen hier auch heute über Konsum. Ich kann die gesamte gesellschaftliche Debatte über Pornografie, die sehr groß ist, nicht angemessen nachzeichnen. Dass sie existiert, ist aber wichtig, um zu verstehen, was Gooning ist. Deswegen skizziere ich diese Debatte jetzt sehr, sehr holzschnitthaft mit Hilfe von Dreamtime-Stockfotos. Was sind die einzelnen Positionen? Da gibt es einmal die konservative, oft religiöse Position, die sagt, Pornografie ist unnatürlich, sie macht die Männer krank, sie macht die Familien und die Gesellschaft kaputt. Je weniger davon sichtbar ist, desto besser. Demgegenüber gibt es eine liberale Position, die sagt, ja schon, wir müssen aufpassen, wir müssen Maß halten, Vernunft und so weiter, aber Zensur ist der falsche Weg. Es geht hier ja auch um Meinungsfreiheit und um Selbstverwirklichung. Leute müssen selber Verantwortung übernehmen, wir sind eine aufgeklärte Gesellschaft und so weiter und so fort. In diesem Gesprächsstrang geht es meistens darum, welche ungesunden Effekte Pornografiekonsum auf andere haben könnte, wobei diese anderen in der Regel entweder Kinder und Jugendliche oder Männer sind. Aber irgendwie niemand selbst, obwohl hauptsächlich Männer drüber reden. Look at me. Dann gibt es eine dritte Position, die hat überhaupt erst zur Legalisierung von Pornografie in der westlichen Welt vor einer gar nicht so langen Zeit geführt. Das ist unter anderem die der sogenannten sexuellen Revolution, die sagt, die Befreiung des Sexuellen führt zur Befreiung der Menschen und damit zu einer besseren Welt. Also her damit, so viel wie möglich. Das ist im Wesentlichen die Position von Pornografie selbst. Da sind alle Probleme ja immer durch Sex lösbar, das ist das Formgesetz da. Ansonsten ist dieses Argument in den letzten Jahrzehnten ziemlich in den Hintergrund getreten. Das liegt an einem zweiten gesellschaftlichen Gesprächsstrang über Pornografie, in dem es um Machtbeziehungen geht und nicht nur um Konsum, sondern auch um Produktion. Dieser Strang hat seinen Ursprung in einem heftigen Streit in der Frauenbewegung der 70er und 80er Jahre und auch im Wesentlichen da gibt es zwei Positionen. Das eine wäre die feministisch-antipornografische Position, die sagt, Pornografie ist ein Unterdrückungsinstrument. Sie repräsentiert und reproduziert Gewalt, nicht nur, aber vor allem gegen Frauen. Und sie muss deswegen weg, ansonsten ändert sich nämlich die gewaltvolle Realität von Frauen auch nicht. Und demgegenüber haben wir sowas wie eine feministisch-sexpositive Position, die sagt, hey, Pornografie ist nun mal da, Menschen sind sexuelle Wesen und Lust ist eine komplexe Sache, lasst uns doch einfach gewaltfreien Genuss durch Pornografie für alle möglich machen, nicht nur für Heteromänner. Dafür müssen wir aber die Darstellungsformen und die Produktionsbedingungen verstehen, kritisieren und verbessern und das ist natürlich Arbeit. Außerdem, oben rechts, was bitte ist denn jetzt natürliche Sexualität, hä? Und oben rechts sagt, was ist das für eine Frage, nur meine zum Beispiel, aber hey, Schutz von Frauen vor Sexarbeit, das finde ich wirklich sehr, sehr, sehr wichtig. Und dann gibt es alle möglichen seltsamen Allianzen und Konflikte und wir haben das, was wir einen Diskurs nennen. Ich persönlich finde die letzte Position, lasst uns aus dem Bestehenden was für alle Besseres machen, am vernünftigsten. Aber es geht mir um was anderes. Selten besprochen nämlich in dieser ganzen Debatte wird, welche konkreten Formen Pornografienutzung annimmt. Also was tun Leute mit Pornos? Vor allem Männer, die immer noch ca. 80% aller Nutzenden stellen. Das ist die Gründungsfrage der Porn Studies, der Pornologie. Und es ist beileibe keine unwesentliche Frage. Jeder einzelne der drei weltgrößten Pornoseiten im Internet hat global mehr BesucherInnen als Amazon oder TikTok oder Netflix und Twitch zusammen. In Deutschland sind die Leute lieber auf Amazon und shoppen, aber auch dort sind immer noch dreimal mehr Leute auf X-Hamster als auf Netflix. Das heißt, es geht um viel Geld, es geht um viele Daten, es geht um viel Einfluss und es geht um viel Macht. Neben Militär, Spionage und den Finanzmärkten ist Pornografie ein wesentlicher Treiber von Technologieentwicklung in der bürgerlichen Gesellschaft. Insbesondere Militär und Porno sind Forschungsfelder für die Integration von Körpern in Technologiken. Und wie auch immer das Internet der Zukunft aussieht, es wird jetzt auch in der Pornoindustrie ausgebrütet, wo Begehren so direkt in Kapital verwandelt werden kann wie nirgendwo sonst. Die Gestalt des Internets der Zukunft ist aber auch die Gestalt der Gesellschaft der Zukunft. Das gilt auch über die US-dominierte westliche Gesellschaft hinaus, um die es hier heute geht. Also, was ist dieses Gooning, von dem ich behaupte, es hätte was mit dieser gesellschaftlichen Zukunftsgestalt zu tun? Ich zeige euch mal einen Ausschnitt aus einem Video von 2022, das das Aufwachen in einer Gesellschaft beschreibt. Wir sehen in diesem Video eine Gruppe Männer, Gooner, die gefangen sind in einer Gehirnwäsche, die ihnen einprogrammiert, ein vernünftiges, kreatives, zufriedenes Leben voller Bedeutung führen zu wollen. Diese Männer stehen stellvertretend für die Zuschauer. Dann kommt eine Frau, weckt ihre Körper auf und verwandelt diese Dystopie der bürgerlichen Nützlichkeit in eine Art Utopie der Lust. Diese Frau ist Angela White, die an der Uni Melbourne Forschung zu den Erfahrungen von Pornodarstellerinnen durchgeführt hat und die außerdem die einzige Frau ist, die dreimal hintereinander den sogenannten Oscar der Pornobranche gewonnen hat, der parallel zur größten Technikmesse der Welt, der CES, vergeben wird. Angela White ist ein Porno-Superstar. Das Video, von dem ich euch einen Teil zeige, wurde am 20. Juli 2022 von Brazzers veröffentlicht, einer Produktionsfirma aus dem Harem des Porno-Großkonzerns MindGeek, dem auch Pornhub gehört. Zum Zeitpunkt des Erscheinens lief gegen den Konzern MindGeek eine millionenschwere Klage. Eine Gruppe Männer hatte teilweise minderjährige junge Frauen getäuscht, zu Pornodrehs genötigt und die Videos dann ohne ihre Einwilligung auf Pornhub verkauft. Das war nicht der einzige Prozess, der MindGeek damals Probleme bereitete und wenig später wurde der Konzern deswegen von einer Investmentfirma namens Ethical Capital aufgekauft. Und in ALO umbenannt, was etwa so harmlos klingt wie ein Staubsaugerroboter. Andererseits, was ist harmlos an einem globalen Staubsauger-Sexroboter? Das ist alles kein Thema in dem Brazzers-Video und es ist ihm auch nicht vorzuwerfen, aber es ist halt auch nicht egal, es ist Kontext. Aber jetzt genug Kontext, endlich rein in die Materie, schauen wir uns das dreiminütige Intro von diesem Video mal an.
After all, the key to life is purity. Satisfaction instead of pleasure. Avoid the distraction of degeneracy. Remind yourself of how fulfilling it is to evolve past your primal desires. To be untouched and focused, creating instead of consuming. Give your life meaning, thinking over feeling. As the men of society, you are above base thoughts, out of the hierarchy. Sigma. After all, the key to life is purity.
Thank you.
detached and focused, creating instead of consuming. Avoid the distraction of degeneracy. Remind yourself of how fulfilling it is to evolve past your primal desires. Creating instead of consuming.
Wake up. Wake up, Yuna. I said, wake up, Yuna. You've been asleep for far too long, trapped in a dull world that keeps you caged. They said you'd be happier living a chaste and pure life. A life without porn. But you love porn, don't you? Porn never disappoints you. Porn doesn't judge you. Porn only ever brings you pleasure. Porn allows you to be your authentic, perverted self. Doesn't it? You love porn. And porn loves you. Resistance is useless. Surrender to porn. Relapse for porn. You don't need to think. You just need to strive. Porn on, brain off. Pump, edge, leak, repeat. Pump, edge, leak. Repeat. Pump. Edge. Leak. Repeat.
Repeat.
Ja, und dann geht er halt los mit dem Porno. So, abgesehen von diesen US-Untertönen wirft es eventuell trotzdem ein paar mehr Fragen auf, als es beantwortet. Deswegen würde ich sagen, dröseln wir die Sache mal von hinten auf und dann verstehen wir auch so ein bisschen, was da passiert. Die pornologische Geschichtsschreibung kann die Entstehung von Gooning mindestens auf das Jahr 2005 datieren, anhand eines Eintrags von Autor Jacking Jason im Urban Dictionary. Jason definiert wesentliche Elemente einer bereits damals bestehenden Gooning-Kultur. Das ist die exzessive Selbstbefriedigung in einen quasi transzendentalen Zustand, ein intensiver Selbstbezug hier als Hyperfokus auf den eigenen Penis und der Verlust mentaler Kapazität analog zur Figur des Goons. Goon jetzt weniger im Sinne von Typ, der dich gleich verprügelt, sondern eher Jungs spielen übertrieben dumm, komisch gucken, Zunge rausstrecken, you get the idea. Ein weiterer Autor gibt 2006 im Urban Dictionary an, der Begriff Goon sei in diesem Sinne schon seit mindestens den 90er Jahren in Benutzung. Er hakt inhaltlich aber die gleichen wesentlichen Punkte ab wie Jacking Jason. Was abwesend ist in diesen beiden frühesten Definitionen, ist Pornografie. Die kommt in den Beschreibungen nicht vor. Was anwesend ist, ist die Bewertung als Sucht. Denn der Code krank gesund ist immer noch die bestimmende Form, sexuelle Praxis überhaupt bewertbar zu machen. 2012 ergänzt Funky Jerker das Wörterbuch um eine verfeinerte Definition von Gooning. Und er beschreibt diesen tranceartigen Zustand als eine intime Verschmelzung mit dem eigenen Penis und eine expressive Befreiung von Konventionen. Zitat: A gooned out man looks like a silly, foolish person. Komisch gucken, Zunge raus. You get the idea. Diese Definitionen stammen sehr wahrscheinlich aus der männlichen Online-Masturbationsszene, der Baiting-Culture, die sich in den 1990ern und 2000ern rund um die neuen Möglichkeiten des Netzes bildete. Aus dieser Szene heraus gründete sich 2009 baitworld.com, eine Plattform für Baiters, um Kontakte zu knüpfen, um Fotos und Videos von sich beim Masturbieren mit anderen zu teilen, Blogtexte zu schreiben, Cam-Sessions zu veranstalten, bis hin zu einer eigenen Masturbationsmeisterschaft mit verschiedenen Disziplinen. Und why not? Es ging dabei im Baitworld-Forum auch um den Austausch von Körpertechniken. Das ist einerseits Edging, das möglichst lange Balancieren auf der Grenze vor dem Orgasmus, um den Genuss auf Stunden hinaus zu verlängern. Dann um Gooning selbst, die durch Edging ermöglichte Trance, in die du hineingerätst. Und um ein soziales Element, um Bait-Buddies, also Wichskumpel, mit denen der Genuss geteilt werden kann, per Chat, per Webcam oder in Real-World-Treffen. Diese drei Elemente bilden bis heute die physischen Grundlagen von Gooning. Männer befriedigen sich, mitunter gemeinsam, in eine Trance hinein. Sich selbst bei der Masturbation Triggerworte zu sagen, kann dabei die Intensität steigern und den Eintritt in den Goon-State erleichtern. Gooning ist auch eine sprachliche Praxis. Die Folge ist das sogenannte Cockbabbling, eine Art kindliches Gebrabbel, ein hemmungsloses verbales Kommentieren der eigenen Erregung. Hier ist ein Screenshot aus einem Video von J.V. Marx auf Pornhub. Nachdem er seinem Penis während des Masturbierens sehr viele lustige Namen gegeben hat, verzieht sich irgendwann sein Gesicht, Speichel beginnt aus seinem Mund zu tropfen, er goont, so sieht das aus. Dieses Goon-Face als Zeichen männlicher Lust an sich selbst hat eine eigene Geschichte und Marx beschreibt es als sexuelles Skript. Eine kodifizierte Abfolge von absichtlich albernen Körpertechniken, die Lust gleichzeitig produzieren und signalisieren. Er performt Gooning ja als Content Creator auf Pornhub und OnlyFans für andere. Für manche Betas spielen visuelle Stimuli, zum Beispiel durch Videos wie die von J.V. Marx, eine größere Rolle. Sie stehen aber insgesamt in dieser Szene nicht im Vordergrund. Gooning im Baiting-Kontext ist vor allem eine solosexuelle Meditationspraxis und Penishuldigung. Das hat auch eine kompensatorische oder therapeutische Komponente. Vorwiegende oder ausschließliche Masturbation als Sexleben bei Männern gilt noch immer als minderwertig. Echte Männer erjagen echte Frauen und haben echten Sex. Für die anderen gibt es Schimpfwörter wie Stupid Wanker oder Blöder Wichser. Und sie haben, wie wir schon gehört haben, ein Problem. Sie müssen krank sein. Der Austausch auf Baitword war und ist für viele Nutzer deswegen auch Self-Care und Abbau von Scham. Selbstbefriedigung wird mit einem Bilderstrom ejakulierender Penisse als eigenständige Sexualform gefeiert. Auch wenn schwule Männer dabei die Mehrheit bilden, fanden nicht wenige heterosexuell lebende Nutzer in dieser phallischen Bruderschaft zum ersten Mal die Möglichkeit, mit anderen Männern lustvoll über Masturbation und über körperlichen Selbstgenuss zu sprechen. 2016 veröffentlichte Jason Armstrong, ein Nutzer von Baitword, das Buch Solosexuell, Porträt eines Masturbierers, das zur Referenz für viele in der Community wurde. Und der Begriff Solosexualität bringt den Fokus von Gooning in der Beta-Szene auf den Punkt. Die zentrale und wichtigste Beziehung ist die zum eigenen männlichen Geschlechtsorgan. Man ist sich selbst Partner für das Ausleben von sexuellem Begehren. Und das kann dann wiederum die Basis sein für geteilte männliche Identität und Sexualität. Dudes being dudes miteinander, egal ob schwul, hetero, bi oder anders. So, damit haben wir ein bisschen Klarheit über Körpertechnik und Selbstverhältnis gesammelt, aber all das scheint jetzt erstmal sehr wenig mit dem Video zu tun, was wir gesehen haben. Also welcher Weg führt von diesem homoerotischen und autoerotischen Gooning zu doch recht heterosexuellen Gehirnwäsche mit Angela White? Dieser Weg führt über Tumblr und über Pornografie. Ende 2018 begann die Blogging-Plattform Tumblr mit der Säuberung sexueller Inhalte. Das erschwert die Rekonstruktion der Geschichte vieler sexpositiver Communities, die sich dort in den 2010ern gebildet hatten. Aber glücklicherweise hat der User Bcaps einen Teil der Bildproduktion der Tumblr-Gooning-Szene gerettet. In einem Archiv mit über 10.000 Bildern, die um 2015 herum datieren. Dieses Archiv enthält eine zentrale Medienform der Gooning-Kultur, Captions, sprechende Bild-Text-Kombinationen. Eine Form von Mikropornografie, die Heteroporno-Bilder und Videos fragmentiert, sampled und mit kurzen Textbotschaften remixt. Und wenn wir dieses Archiv durchgehen, was wir teilweise gleich tun werden, dann fallen drei wesentliche Motive auf, mit denen Captions die Figur des Gooners konstruieren. Es ist die Verunsicherung männlicher Geschlechtsidentität, Unterwerfung und die Fetischisierung von Pornografie als Technologie. Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Ich habe ein paar eher zahme Beispiele rausgesucht, die das illustrieren. Hier ist eines der Captions aus dem Archiv. Die große Mehrheit des gesamten Materials nutzt Bilder weißer weiblicher Körper. Unter 10.000 Captions, die ich mir alle angeschaut habe, habe ich ganze zwei von schwarzen Frauen gefunden. Das Bildmaterial ist in den meisten Hinsichten völlig normativ, vor allem was die Vernutzung von Frauenkörpern angeht. Der Text macht sozusagen die Musik. Dieser Text nimmt das Selbstgespräch aus Triggerwörtern und Cockbabbling aus dem Gooning auf und schreibt es ins Bild ein. Captions sind eine Kombination aus Erregungsmaterial und so einer Art versachlichtem Selbstgespräch. So eine Bild-Text-Kombi kann verschiedene gestalterische Formen annehmen. Hier ist das Designvorbild ein Magazincover, also eine Werbeoberfläche. Und das Thema in diesem Caption ist der Konflikt aus Genuss und Scham bei der Masturbation. Echte Männer masturbieren nicht, deswegen steht hier unter dem großen Kommando zu edgen, Beta Males watch and edge, Alpha Males fucking come. Schwache Männer haben nicht nur keinen Sex, sie kommen auch nicht. Die Fähigkeit, den eigenen Orgasmus aufzuschieben und das zu genießen, wird so also zu einer Funktion der Minderwertigkeit als Mann umgedeutet. In der sogenannten soziosexuellen Hierarchie der Männlichkeit in der Manosphere sind Alphas und Sigmas ganz oben in der Hackordnung und Betas sind irgendwo darunter. Darauf spielte auch das Brothers-Video an mit seinem Sigma. Es macht sich allerdings darüber lustig, weil dort gerade die vermeintlich unabhängigsten Männer die gebrainwashten sind. Die erste Quelle für Verunsicherung ist also Masturbation zu Bildern statt Sex mit Menschen. Die zweite Quelle für Verunsicherung ist Penis. Klassische männliche Heterosexualität baut auf der wundersamen Zauberformel auf, andere männliche Körper in Pornos nicht wirklich als andere zu sehen, weil die ja kein Sexualobjekt sein dürfen. Viele Captions thematisieren demgegenüber offensiv die Präsenz von Penissen in Heteropornografie. Oh Gott, ich bin erregt und ich sehe Schwänze. Was kann das bedeuten? Das kann eine von drei Möglichkeiten bedeuten. Erstens, ich bin ein Mann und erregt von Penis, also muss ich schwul sein. Wake up, turn gay, love man. Oder zweitens, ich bin hetero und erregt von Penis, da muss ich eine Frau sein. Geht ja gar nicht anders. Die Konsequenz daraus ist, Transweiblichkeit wird fetischisiert. Oder ich bin irgendwie beides. Ein verweiblichter Mann, eine Sissy. Das ist die häufigste Form, in der diese Verunsicherung thematisiert wird, weil sie nicht nur ein Spiel mit Unterwerfung unter Geschlechterstereotypen ermöglicht, sondern zugleich Geschlechtergrenzen lustvoll unterlaufen kann. Sissification ist ein Feld flüssiger Geschlechtsidentität, von cis-männlicher temporärer Selbsterniedrigung und Crossdressing bis hin zu transweiblicher Selbstrepräsentation. Ein hoher Teil von Goonern identifiziert sich bis heute online als Sissy oder als Femboy. Aber all das ist Cockbabbling. Das sagt uns was darüber, was die Autorinnen der Captions erregt, nicht wer sie sind. Solche Captions sind Darstellungen einer kontrollierten Identitätskrise, um sich selbst über die Grenze in den Goon State, in die Erregung zu pushen. Andererseits aber sind Captions mehr als Selbstgespräch. Sie werden online geteilt, verbreitet und getauscht. Sie geben das Kommando an andere, vor allem männliche Nutzer, weiter. Das erregende Bild wird dabei als eine Art pornografische Sprechpuppe benutzt, um diese Verunsicherung von Männlichkeit genießbar zu machen. Die begehrte Frau sagt also während des Blowjobs aus dem Bild heraus, na, wärst wohl gerne an meiner Stelle. Sie sagt, gib es zu, lass es zu, Mann. Diese Art von Projektion in mehrere Richtungen ist in Pornografie sowieso schon angelegt. Porno ist ein Interface, das Begehren in Sichtbarkeit übersetzt und umgekehrt. Und Gooning als eine Art Porno-Tantra gibt nun Pornografie als Machttechnologie selbst eine Stimme. Das Bild wird Porno, der Blick wird Porno, die Erregung selbst wird Porno. Porno wird zur Gottheit, die es anzubeten gilt. Porno hat die Macht, Porno hat das Kommando, Porno fordert die Unterwerfung aller Beteiligten. Und die etwas unerwartete Folge davon ist, dass alle sozialen Ängste rund um Pornografie selbst zum Fetisch werden können. Die Personifikation von Pornografie als Akteurin kann dabei direkt aus dem antipornografischen Diskurs übernommen werden. Das hier sind vier der meistgeklickten TED-Talks auf YouTube, die vor Pornografie warnen. Sie sagen, ich bin Pornografie begegnet, ich hatte eine Beziehung mit Pornografie, Pornografie ist die Lehrerin unserer Kinder, Pornografie lacht uns ins Gesicht. Alles, was über die Gefahren der Pornografie von ihren GegnerInnen gesagt wird, ist für den Gooner wahr und wird lustvoll affirmiert. Porno kontrolliert dich, ja. Porno korrumpiert dich, ja. Porno schreibt dein Gehirn um und ändert deine gottgegebene sexuelle Identität, ja. Porno unterwirft dich und entmannt dich, aber Pornografie versteht auch dein Begehren danach. Pornografie ist immer für dich da. Pornografie ist die Partnerin, die du dir immer gewünscht hast. Diese Partnerin ist aber im Wesentlichen ein technischer Apparat. Es ist der gleiche Apparat, der auch soziale Medien, Nachrichten, Computerspiele, wissenschaftliche Forschungsergebnisse und Kinderfilme nach Hause liefert. Und das Verhältnis zu diesem Apparat ist ein Feedback-Loop. Die 2010er, aus denen diese Captions stammen, waren die Zeit, als die sogenannten Tube-Sites fast vollständig den Pornovideomarkt übernahmen. YouPorn, Pornhub, X-Videos und so weiter. Diese Plattformen erlaubten Uploads durch ihre Nutzer und schluckten damit den Großteil des informellen Pornotauschmarktes, der die Entwicklung des Internets von Anfang an begleitet hatte. Vor allem aber, das war ihr Geschäftsmodell, generierten sie aus ihren Nutzungsdaten, was ist gerade am begehrtesten auf der Plattform, Vektoren für neue pornografische Produkte, die ihren Usern dann gewinnbringend verkauft werden konnten. Deswegen sind die Betreiber dieser Plattform auch Tech-Companies. Ihr Business ist die Kapitalisierung von Daten und die Steuerung von Begehren. Ihre Empfehlungsalgorithmen lassen UserInnen durch immer kleinteiliger aufgeschlüsselte Inhaltskategorien fließen. Pornografienutzung konnte dadurch zu einer Art Metafetisch werden, der geradezu danach giert, immer neue einzelne Perversionen eingepflanzt zu bekommen. Oder, auf Gunisch gesagt, Pornomami füttert dir die Milch deiner eigenen sich verflüssigenden Sexualität zurück und lässt dich brabbelnd in die glückseligen, ich-synthonen Kindheitsparadiese zurückkehren. Der Name, den die Szene in den 2010ern für diese Beziehung wählte, ist Pornosexualität. Das ist die wesentliche Verschiebung, die sich in dieser Zeit in der Bedeutung von Gooning vollzog. Von quasi spiritueller Selbsthingabe des stabil männlichen Solosexuellen zu quasi spiritueller Selbstaufgabe krisenhafter Männlichkeit an Pornografie. Die einzige Form aber, in der eine Langzeitbeziehung zu Pornografie in der westlichen Gesellschaft besprechbar ist, ist die der Sucht. Du schaust zu viel Pornos, du musst süchtig sein. Jeder neue Zeitungsartikel erzählt dir das, die Mutmacher online erzählen dir das, dein YouTube-Feed erzählt dir das. Get a grip, be a man, wir können dir helfen, wir können dein Gehirn neu verdrahten, wir beten für dich, komm da raus, Mann. Also wurde das Vokabular der Abhängigkeit, der Schwäche, des Rückfalls und der Krankheit integral für Gooning als Fetisch. Und die sexuelle Trance des Goon State mit seinem Sabbern und Plappern wurde zu einer Art Drogenabsturz und einem Hirnschaden durch zu viel Pornonutzung umstilisiert. Auf eine Art sind viele Goon-Captions eine lustvolle Parodie auf soziale Panikdiskurse zu Internetpornografie. Auf eine andere Art aber sind sie selbst Propaganda, um die Szene zu vergrößern. Was in Foren wie auf Baitword gegenseitige Ermutigung und Selfcare war und ist, das kriegt im Zuge der Pornofizierung einen dunkleren, obsessiveren Ton. Corruption Kink heißt das in der Szene. Der unbedingt zu erfüllende Auftrag von Porno, andere und neue Gooner zu korrumpieren, zu verführen, schwach und unproduktiv zu machen, in den Rückfall zu stoßen, aus dem bürgerlichen Leben zu lösen, in die Gemeinschaft der Süchtigen zu initiieren. Das hat Potenzial zu einem politischen Programm. Und es ist der ideologische Gegensatz, den das Video mit Angela White simuliert, das wir gesehen haben. Vom antierotisch freudlosen Zombie zum pornotopisch glücklichen Zombie. Wenn wir ein bisschen auszoomen, dann sehen wir, wie sich auf diesem Gegensatz in den 2010ern mehr oder weniger parallel zwei Online-Szenen mit radikalen Pornografiepolitiken entwickelt haben. Gooning auf der einen Seite und NoFap auf der anderen Seite, also diese maskulinistisch geprägte Abstinenzbewegung. Beide stehen sich unmittelbar feindlich gegenüber und behaken sich auch immer mal wieder und sind gleichzeitig in vielen Hinsichten Spiegelbilder voneinander. Ob das pornosexuelle Verhältnis zum technischen Apparat der Pornografie jetzt aber wirklich eines der Sucht ist oder ob diese Behauptung nur ein kinky Spiel ist, das lässt sich von außen nicht überprüfen. Für manche Gooner wird es eher das eine sein, für andere eher das andere, für nicht wenige ist es vermutlich einfach beides. Okay, jetzt haben wir ganz viel Bedeutung gesammelt. Aber diese ganze Analyse stützt sich auf 10 Jahre alte Captions von Tumblr, bitte sehr. Ja, ist eine Menge Zeit, die seitdem vergangen ist. Was ist in dieser Zeit passiert? Gooning als Solosex, zweites Kapitel, und Gooning als Pornosex, drittes Kapitel, das sind keine historischen Kapitel, von denen eines das andere ablöst, sondern es sind zwei Stränge der Gooning-Community, die bis heute parallel verlaufen, sie sich teilweise verbinden und befruchten, teilweise etwas befremdet betrachten. Mit der Säuberung von Tumblr 2019 verlagerte sich die Pornosex-Community auf andere Plattformen und vergrößerte sich dort und verschmolz ein bisschen mit der anderen. Reddit diente dabei vor allem dem Materialaustausch und der Selbstdarstellung, löscht aber mittlerweile sehr viel weg. Twitter beherbergt immer noch den Szenediskurs, Captions und Memes. Und Discord ist für Bilderströme, für Chat, für Audio- und Videostreams und um PartnerInnen für die gemeinsame Masturbation zu finden. Das ist nach wie vor ein wesentliches Element der Szene. Eine jüngere, gamifizierte Form der sozialen Lust miteinander sind sogenannte Wank-Battles, in denen User mit Pornobildern abwechselnd in einem Zweikampf gegeneinander antreten und wer zuerst kommt, der verliert. Der Subreddit Goon wuchs von seiner Gründung 2019 bis zur Löschung Anfang dieses Jahres auf 1,5 Millionen Mitglieder. Die großen Discord-Server haben derzeit jeweils 10.000 bis über 40.000 Mitglieder und teilweise hunderte Kanäle. Mindestens einer wird von einer Frau geführt, denn mit dem Wachstum diversifizierte sich auch die Szene. Weiblich identifizierte Mitglieder, sogenannte Goonettes, sind nicht mehr total exotisch. Das Hauptalter der NutzerInnen würde ich einschätzen, liegt zwischen 20 und 30. In einem kleinen Sample, das ich auf einem Server mit 20.000 Members genommen habe, präsentieren sich ca. 10% der NutzerInnen als weiblich, trans oder nicht binär. Viele Server geben sich LGBTQ-freundlich, grenzen sich gegen Sexismus und gegen andere Menschenfeindlichkeiten ab und setzen der Kink-Akzeptanz klare Grenzen. Das heißt, sie versuchen gewaltvolle, nicht konsensuelle und extremere Fetische draußen zu halten. Aber auch das variiert von Server zu Server. Der größte Gooning-Discord-Server zum Beispiel untersagt politische und religiöse Inhalte, führt aber 21 Kanäle nur für den Rassismus-Fetisch Black New World Order. Die Politik ist so divers wie in der westlichen Welt halt auch. Mit dem Wachstum der Szene kam auch die Kommerzialisierung. Egal, ob die Leute jetzt Sucht spielen oder ob sie wirklich süchtig sind, Geld verdienen kannst du mit ihrem Verhalten ja auf jeden Fall. Seit 2021 etablieren sich zielgruppenspezifische Pay-Sites mit Gooning-Content. Teilweise aus der Praxis und aus der Szene heraus bilden sich immer mehr direkte parasoziale Handelsbeziehungen zwischen KonsumentInnen und SexperformerInnen auf OnlyFans oder Ähnlichem. Ein kleiner symbiotischer Markt entsteht, vor allem für szenetypische Medienformen wie Porn-Music-Videos, für Hypno-Content oder für Jerk-Off-Instructions. Aber natürlich schauen auch die großen Porno-Tracking-Firmen auf das, was da passiert. 2022 erscheint das Brothers-Video, das wir am Anfang gesehen haben. Das ist die erste große Studioproduktion für die potenziell lukrative Zielgruppe. Und die schafft es, dass in einem halbstündigen Clip mit 15 Männern keiner von diesen Männern auch nur eine Sekunde lang einen anderen Mann berührt. Und das muss man auch erstmal bringen bei einem so offen homoerotisch auf Penis fixierten Publikum. Es macht aber natürlich Sinn, denn für die Industrie geht es darum, mit einer bereinigten und leichter lesbaren Version des Suchtfetischs ein größeres Publikum an Konsumenten zu kapitalisieren. Mehr und mehr Gooning-Content erscheint auf den großen Plattformen, bekommt teilweise Hunderttausende bis über 1 Million Views. 2023 führt die auf Fetisch-Videos spezialisierte Plattform Clips for Sale als erste größere Seite eine eigene Gooning-Kategorie ein. Der Firmensprecher von Clips for Sale bezeichnet Gooning als den ersten neuen großen Fetisch des 2020er. Und sogar der Fokus war vor Gooning, denn langsam kommt das Ganze halt auch in Deutschland an. Und dann sind da noch die Goon Caves. Der Subreddit r/gooncaves wurde dieses Frühjahr gesperrt. Sein Schwerpunkt lag darauf, sich gegenseitig technische Setups für die Masturbation zu zeigen. Also einen Wettbewerb darum zu veranstalten, wie viele Monitore, Projektionen, gedruckte Bildmaterialien, Poster, Sextoys und Paraphernalia Männer in einen Raum quetschen können, indem sie Stunde bis Tage masturbierend zubringen. Goon Caves sind materielle Inszenierungen der Sexindustrie als so eine Art persönlicher Escape Room, aus dem man aber nicht raus will. Und sie sind, das merkt ihr auch an euren Reaktionen, zum spektakulärsten Element der Gooning-Kultur in der öffentlichen Wahrnehmung geworden. Zu einer Art Meme in itself. Du musst jetzt nur Goon Cave irgendwo sagen, wo die Leute wissen, was das ist, um dich über Gooner oder Gooner-Ähnliches auf die Art lustig zu machen, wie man sich früher über Nerds im Gaming-Keller amüsierte. Und to be honest, ist der Unterschied ja auch nicht sehr groß. Und beides ist keine schlimme Sache. Beides ist keine schlimme Sache, sage ich jetzt nur noch mal dazu. Goon Caves sind vor allem aber sowas wie der Endpunkt der Entwicklung von Solo zu Pornosexualität. Die Auflösung der intensiven Beziehung zum eigenen Körper in eine Umgebung hinein, die Intensität medientechnisch herstellt. Also Immersion in eine Pornorealität. Und da wird die Sache anders interessant, finde ich. Vom Sexualwissenschaftler Volkmar Sigusch habe ich gelernt, Perverse sind wir alle, nur ein bisschen mehr. Sexualisiertes Begehren ist die primäre Form, in der sich menschliche Körper Macht und Herrschaftserfahrung lustvoll aneignen und genießbar machen. Oder anders gesagt, unsere sexuellen Beziehungen, egal welche, sind Genussfunktionen der Verhältnisse, in denen wir leben. Sie sind so allgemein, wie die Welt ist und so einzigartig wie der Mensch und jede Maus. Der größte Metafetisch ist immer noch der Warenfetisch. Der kann alle anderen in sich aufnehmen. Die Infrastruktur aber, die ihn vermittelt und ermöglicht, die ist selbst warenförmige Technologie. Pornosexualität ist heute das Wort, mit dem große Teile der Gooning-Community ihre Beziehungsform beschreiben. Es gäbe auch andere geeignete Begriffe in der Literatur. Technosexuality, Digisexuality oder Mediasexuality. Letztlich beschreiben sie alle die Verschaltung des eigenen Körpers in ein technisches Gefüge. Etwas, das nicht nur Gooner mit Porn tun, sondern was die meisten Körper mit digitalen Interfaces machen. Bedienen und sich bedienen lassen und das genießen. Ein ständiger Feedback-Prozess von Körper und Technik, in den wir Begehren investieren und der Aufmerksamkeit, Affekte, Lust, Wissen und soziale Interaktionen in einer digital verwertbaren Form produziert, die als Kapital abgeschöpft werden kann. Ob beim Gooning, beim Doomscrolling oder beim Binge-Watching, der Genuss liegt in der Hingabe an das Technikverhältnis. Es gibt eine berühmte kleine Kindergeschichte von Günther Anders aus den 80ern. Da es dem König wenig gefiel, dass sein Sohn die kontrollierten Straßen verlassend sich querfeldein herumtrieb, schenkte er ihm Wagen und Pferd. Nun brauchst du nicht mehr zu Fuß gehen, waren seine Worte. Nun darfst du es nicht mehr, war ihr Sinn. Nun kannst du es nicht mehr, ihre Wirkung. Es ist Günther Anders vermutlich nicht aufgefallen, dass seine Geschichte nur zwischen Männern spielt. Er hat sie als Parabel auf moderne Menschen und Technik, als Prothese verstanden. Er meinte, Technik ist zum Subjekt der Geschichte geworden, wir sind nur noch mitgeschichtlich und wir schämen uns dafür. Er nannte das prometheische Scham und diese Scham kann, wie jede Scham, in Lust verwandelt werden. Ob es etwas wie Pornografiesucht überhaupt gibt, ist in der Wissenschaft und nicht nur dort nach wie vor heftig umstritten. Unstrittig ist aber, dass es Menschen gibt, die sich selbst als pornografiesüchtig erleben und darunter leiden. Und das sind zum sehr überwiegenden Teil Männer. Schätzungen sagen 3-5% der gesamten männlichen Bevölkerung. Im ICD-11, dem Manual für Krankheiten der WHO, ist sexuelles Zwangsverhalten mit der Nummer 6C72 als Impulskontrollstörung zwischen Kleptomanie und Jähzorn einsortiert. Also nicht wie pathologisches Glücksspiel oder wie Gaming als Verhaltenssucht. Dabei findet Pornosexualität wie Gambling, Gaming oder TikTok-Schauen in der Verschaltung mit technischen Systemen statt, die darauf optimiert sind, KonsumentInnen möglichst lange im Genussloop zu halten. Aber einzelne Menschen, die ihre Impulse nicht unter Kontrolle haben, die sind behandelbar. Ein technologischer Apparat, der mit diesen Impulsen vernetzt ist und von ihnen zehrt, der ist nicht behandelbar. Und ein gesellschaftlicher Diskurs, der ihre Bedeutung festlegt und Bewertung, erst recht nicht. Gunnar melden Zweifel daran an, wo die Impulskontrollmacht zu suchen wäre. Und sie tun es mit Lust und manchmal mit Leid oder beidem zugleich. Deswegen finde ich es interessant. Dass Menschen ihr empfundenes Leiden an empfundener Abhängigkeit wiederum zum Fetisch erheben und genießen, macht die Diagnostik davon sicher nicht einfacher. Aber was für das individuelle Lust- und Leidensempfinden verantwortlich ist, ist letztlich eine Frage, die keine sexuelle ist, sondern die Frage nach König, nach Prinz, nach Kutsche und nach Pferd, nach Selbstverhältnis, nach Technik und nach Körper. Und diese Frage wird für alle umso dringlicher, je mehr mit Milliarden Dollars und gigantischem Energieaufwand angetriebene Erntemaschinen über die digitalisierte menschliche Kultur rollen und nicht nur die Produktion von Bedeutung automatisieren, sondern vor allem und zuerst ihren Konsum. Kein Mensch goont härter als KI. Der erste Goon Cave der Kontrollgesellschaft war in den 1970er Jahren das Schlafzimmer von Playboy-Gründer Hugh Hefner, von dessen rotierendem Bett aus er inmitten von technischen Apparaten und unter täglichem Einfluss von Aufputschmitteln sein Mediennetzwerk steuerte. Paul Preciado hat die durchmedialisierte Architektur des Playboy-Hauses als Labor für die Erfindung einer neuen digitalen Innerlichkeit beschrieben, die einer neuen Herrschaftsform entspricht. Er nennt diese Herrschaftsform pharmakopornografischen Kapitalismus. Und die ihm entsprechende Subjektivierungsform ist all over the place. Die großen Videoplattformen wie TikTok oder YouTube sind nicht nur wichtige Hoster von Softwarepornografien aller möglichen Spielarten, sie beherbergen vor allem eine wachsende Zahl nicht-sexueller Pornografie, die ihre Kategorien ebenso ausdifferenziert wie die Pornoplattformen ihre Fetische. Foodporn, Mukbang-Videos, Videos von Menschen beim Arbeiten, Videos, in denen Hydraulikpressen Industrieprodukte zerstören, Satisfying ASMR mit Schleim, mit Sand, mit Seife, mit Pickeln, mit Auspuffgasen oder mit virtuellen Freundinnen und natürlich Unboxing-Videos, die offensichtlich Striptease sind. Die Fetischisierung von Pornografie ist nur eine sexuelle Variante unseres gesellschaftlich notwendigen Technikfetischs. Notwendig, weil es uns ohne Technik nicht gäbe. Was wir Ich nennen, bildet sich nicht nur innerhalb einer Medienarchitektur aus. Der medientechnische Apparat ist im Wesentlichen unsere Subjektivität. The Self is somewhere out there. Und wir hängen dran fest. Unsere Körper aber leben im Gleichklang von subjektloser Selbstfortsetzung und subjektloser Selbstvernichtung. Und lasst uns einfach sagen, dass ich, wenn ich hier gerade ständig wir sage, damit vor allem meine wir Männer. Wir machen umso mehr weiter, je weniger es uns gibt. Der wahrscheinlich erfolgreichste Pornoproduzent und Darsteller derzeit ist ein Mann, der US-Multimillionär James Donaldson, alias Mr. Beast. der seine komplette Existenz der Verkörperung des YouTube-Algorithmus unterworfen hat und am laufenden Band Videos herausbringt, die alles zeigen und sagen, was es über Begehren im Kapitalismus zu zeigen und zu sagen gibt. Wenig ist pornografischer als das. Das ist eine Beobachtung, die nicht ich gemacht habe, sondern die ich Alexander Avila verdanke, der vor einigen Wochen auch auf YouTube ein Video-Essay dazu veröffentlicht hat, was ich gerne empfehle. Während immer mehr Macht durch technische Infrastrukturen fließt, die von superreichen Männern kontrolliert werden, sucht in unseren verschalteten Körpern Herrschaft nach neuen Wegen, sich auszudrücken und genossen zu werden. Und Gooning-Kultur sagt Ja zu all dem. Und je mehr Gooncaps, wie dieses hier zum Beispiel, als Pornografie im klassischen Sinne eigentlich völlig unlesbar werden, desto mehr bringen sie die bunte Tristesse des allgemeinen technisierten Konsumzwangs als Lust an der Unterwerfung zur Darstellung. Das ist ein Goon Cave, aber das ist auch ein Goon Cave. Und das, und das, und das ist ein mobiler. Geätscht wird in jedem von Ihnen mit mehr oder weniger Bewusstsein und Genuss. In meiner Single-Wohnung zu Hause gibt es 5 Bildschirme, 2 Standrechner, 3 Laptops, 3 Smartphones und 4 VR-Headsets. Ich sag mir, ich brauche die, weil ich damit arbeite. Aber offensichtlich habe ich mindestens einen Crush, der schon ziemlich lange dauert. Ich kann weder mich selbst noch die Welt ohne Technik verstehen. Ich wurde mit ihrer Hilfe geboren, ich kann ohne sie nicht überleben und ich werde wahrscheinlich sterben mit ihrer Hilfe. Und mein Leben in der sogenannten westlichen Welt besteht zu einem immer größeren Teil daraus, all die Geräte zu kaufen und zu bedienen, mit deren Hilfe ich jene Apparate der Bedeutungsproduktion versorge, die mir und anderen erzählen, menschliches Leben sei noch mehr als das, zum Beispiel Ekstase oder Befriedigung, Liebe oder Glück oder Hoffnung. Diese Beziehung zur Technik ist keine der Sucht, aber es ist eine der Abhängigkeit. Und weil Abhängigkeit als Ohnmacht Angst einflößen kann, verwandeln wir sie in Genuss und wollen mehr davon. Und wir verwandeln diese Angst in Vernichtung. Das eine ist ohne das andere nicht zu haben. Aber das ist ein anderes Thema, weil das hier ist nicht so ein Talk. Und diese Sendung endet hier. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und genießt den Fnord.
Ein Megaditten! Ein mega.
Hallo.
Ein mega dicker Applaus für Anne!